Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Das Viertelfinale beim Snooker Masters in London ist komplett. Kyron Wilson und Stuart Bingham, die haben sich die letzten beiden Plätze gesichert und das mit relativ deutlichen Siegen auf dem Papier. Und zumindest Stuart Bingham auch dank einer Temposteigerung. Christian Oehmicke, unser Experte hier bei Total Clearance, der kann uns gleich mal erzählen, was hinter dieser Tempoverschärfung steckt. Hallo Christian.
Hallo Malte.
Ja, er hat aufs Tempo drücken wollen, weil er gesagt hat, das hat er bei den Kollegen von Eurosport gesagt, ich habe mir alle meine Statistiken nach dem Interval angeguckt und gesehen, ich muss schneller machen. Warum schneller?
Naja, es ist meistens so, wenn zwei Spieler sich gegenüberstehen und die Frames etwas zerfahrener werden, dann wird automatisch natürlich die durchschnittliche Stoßzeit etwas langsamer. Und Stuart Bingham wird gemerkt haben, dass er mit dem Tempo, was beide Spieler vor dem mittleren Interval gezeigt haben, nicht ganz so klar kam und einfach nicht vernünftig in Breaks reinkam. Und dann wird er sich selber gesagt haben, okay, ich versuche mal das Tempo ein bisschen anzuziehen. Ich versuche das Spiel mal ein bisschen schneller zu machen. Und das ist dann natürlich auch eher sein Spiel. Er ist ja ein hervorragender Breakbuilder. Und das hat dann auch deutlich besser funktioniert und hat ihm dann natürlich auch die Chance gegeben, selber vernünftig in Breaks reinzukommen. Beide Spieler neigen dann eben gerne dazu, also jetzt unabhängig davon, wer am Tisch steht, sich dann gegenseitig so ein bisschen nicht runterzuziehen, aber sich am Tempo des Gegners dann zu orientieren und den Matchverlauf dann danach eben auch auszurichten. Und das hat Stuart Bingham dann nach dem Mid-Session Interval super gemacht, indem er einfach sein Spiel mehr durchgezogen hat und das Tempo dann eben noch ein Stück weit angezogen hat. Für Mark Williams hat das dann natürlich überhaupt nicht funktioniert. Letztendlich muss man sagen, es war auch kein gutes Match von Mark Williams. Es war vor dem Mid-Session Interval eigentlich auch kein gutes Match von beiden Spielern. Den ersten Frame hatte sich Bingham dank nach 50 geholt. Das war ein richtig tolles Break, was er da gezeigt hat, aus einem sehr wirren Bild, was da auf dem Tisch entstanden war. Hatte dadurch die 1-0 Führung in der Tasche. Die nächsten zwei Frames gingen zu 0 an Mark Williams. Da lochte Stuart Bingham keinen einzigen Ball. Unter anderem eine 52 vom Waliser, das dann auch sein bei weitem höchstes Break im Match war. Und das zeigt dann auch schon, was für Williams dann natürlich gestern auch letztendlich das Problem war. Er kam überhaupt nicht in vernünftige Breaks rein. Stuart Bingham holte sich dann wichtig den vierten Frame vor dem Mid-Session-Interval. Es ging so mit 2-2 in die Pause. Und wie gesagt, danach war es dann relatives Einbahnstraßen-Snooker. Mark Williams hatte in jedem Frame, der danach kam, zwar eine vernünftige Chance, eigentlich auch in ein hohes Break reinzukommen oder zumindest auch genügend Punkte zu machen, dass er sich die Frames auch aufs Board holen kann, hat er aber in keinem einzigen Frame ausnutzen können. Und so war es dann eben Bingham, der unter anderem Breaks 76, 86, 54 zeigte dazu ein weiteres ungefähr 45er Break im siebten Frame, was dann eben ausreichte, um ja, hier mit 6-2 relativ souverän die nächste Runde zu erreichen, wird sich aber sicherlich irgendwie im Turnierverlauf noch steigern müssen, wenn er hier eine Chance auf den Titel haben will.
Und ich hatte es gesagt, Kyron Wilson, der steht auch in der nächsten Runde, der hat auch mit 6-2 gewonnen gegen Jack Lisowski. Da war die Anfangsphase nicht so, zumindest nicht so ausgeglichen wie in dem anderen Match, da lag Kyron Wilson sogar 0-2 hinten.
Ja, das ist ein ganz kurioser Matchverlauf gewesen bei den beiden. Ich muss sagen, Jack Lisowski ist dann bisher neben Barry Hawkins auch der Spieler, der mich hier in dieser Woche am meisten enttäuscht hat letztendlich, muss man leider wirklich so sagen. Und zwar nicht, weil er wirklich schlecht gespielt hat, das hat er nicht, vor allem zu Beginn des Matches, sondern weil man einfach bei Jack Lisowski gestern wieder in beeindruckender Manier gesehen hat, was ihm noch zur Weltspitze fehlt und warum er tatsächlich noch keinen Titel auf dem Konto hat. Safeties und taktisches Spiel bei Jack Lisowski noch vollkommen unausgereift, leider, muss man so sagen. Der hatte zwischendurch Safety-Erfolg von um die 50%. Das ist einfach viel, viel zu wenig, vor allem gegen jemanden, der dann so viel auf Chancenverwertung aus ist und so viel auf Kampf aus ist wie eben ein Kyron Wilson. Und so ist es dann auch nicht verwunderlich, dass er das Match tatsächlich nach 0-2 noch aus der Hand gegeben hat. Endgültiger Wendepunkt war dabei natürlich der vierte Frame. Lisowski war relativ souverän in Führung gegangen, eben mit 2-0, hattest du schon gesagt, mit den zwei Breaks von 56 und 72 Punkten. Im nächsten Frame dann eine 66 von Karen Wilson. Und der vierte Frame war lange umkämpft. Jack Lisowski schaffte es einfach nicht, den Frameball zu lochen, und auf Schwarz holte sich Karen Wilson dann tatsächlich diesen Frame noch, und so ging es eben mit 2-2 in die Pause. Und das ist ein sehr bitterer Zwischenstand gewesen für Jack Lisowski, denn der muss eigentlich mindestens 3-1, wenn nicht sogar 4-0 führen, denn auch im dritten Frame hatte er die erste Chance, bis er dann verschossen hat. Also das zeigte dann, wie dieser Matchverlauf werden könnte, und das zeigte auch, dass es vielleicht ein bisschen taktischer werden könnte, denn dieser vierte Frame war da schon so ein kleiner Fingerzeig in die Richtung, und in diesem Bereich hat Lisowski eindeutig Nachholbedarf, und das zeigte sich dann nach dem Mid-Session Interval auch weiter. Auch der fünfte Frame war umkämpft, und auch dieser Frame ging an Karen Wilson, und das sind am Ende eben auch die Frames, die entscheidend sind, denn mit einem Century, das hat auch Judd Trump diese Woche ja erfahren müssen, gewinne ich einen Frame, mehr aber eben auch nicht. Und wenn ich 3 Centuries spiele, bin ich immer noch nicht in der nächsten Runde, sondern habe dann eben einfach nur 3 Frames auf dem Konto, und entschieden werden solche Matches dann eben in den taktischen Frames, in den umkämpften Frames, wo es dann so ein bisschen hin und her geht und wo man auch so ein bisschen versuchen muss, sein Spiel dann auch besser durchzuziehen, als es der Gegner macht. Und das hat Karen Wilson eben deutlich besser gemacht. Vor allem auch, weil er dann nochmal einen Gang hochgeschaltet hat und dann auch sein Breakbuilding richtig gut funktioniert hat. 68, 67 und 70 in den letzten 3 Frames, da quasi immer aus der ersten oder zweiten Chance, die er bekam, die Jack Lisowski ihm dann auch relativ gut und fleißig zur Verfügung stellte, dann eben das Bestmögliche gemacht, nämlich ein hohes Break, und so dann am Ende sehr souverän mit 6-2 und eigentlich einem viel zu hohen Ergebnis die nächste Runde erreicht hat. Denn so eindeutig, wie das Ergebnis hier aussieht, war es wie gesagt nicht, und Jack Lisowski wird da auch mit seinem zweiten Auftritt beim Masters nicht zufrieden sein können und wird das hoffentlich dann auch irgendwie mal ummünzen, dass er im Trainingstisch das taktische Spiel verbessert, Safeties mehr spielt, vielleicht auch mal den einen oder anderen Shot to Nothing spielt, anstatt gleich voll auf Attacke zu gehen. Das ist sein Spiel, aber das haben in den letzten Jahren auch andere erkennen müssen, dass das eben eher kurzfristig zum Erfolg führt und dann eben nicht funktioniert, wenn das A-Spiel dann nicht auf den Tisch gebracht ist. Das hat Judd Trump erfahren, das hat ein Sean Murphy erfahren. Da müssen eben auch die anderen Qualitäten, vor allem im Allround-Spiel und im taktischen Spiel, dann eben stimmen.
Und für Wilson muss es dann auch am Freitag wieder stimmen. Da geht's für ihn nämlich gegen Stuart Bingham. Und am Freitag ebenfalls das Duell zwischen Stephen Maguire und David Gilbert. Heute geht's aber erstmal weiter im Alexandra Palace in London mit den Duellen Sean Murphy und Joe Perry und Alistair Carter gegen John Higgins. Christian, wie siehst du da die Ausgangslage und die Favoritenlage?
Ach, ich weiß nicht. Ich habe mich ja in der ersten Runde schon weit aus dem Fenster gelehnt und hatte dort ja quasi in 80% der Matches dann nicht recht. Es ist unheimlich schwer zu sagen in dieser Woche. Wenn ich jetzt vom rein von der Form her gehen würde, würde ich natürlich sagen, Sean Murphy und John Higgins sind die klaren Favoriten. Aber auch Joe Perry und Ali Carter haben natürlich in der ersten Runde hier richtig gute Snooker gezeigt. Ali Carter mit seinem Sieg gegen Mark Selby, Joe Perry, der UK-Champion Ding Junhui rausgehauen hat. Also das sind schwere Aufgaben für Sean Murphy und John Higgins, die hier die vermeintlichen Favoriten sind. Bei Sean Murphy sehe ich die Favoritenrolle noch ein Stück weit höher verteilt als bei John Higgins, denn Sean Murphy hatte ja gegen Judd Trump in der ersten Runde antreten müssen und ist hier natürlich auch entsprechend weit in der Weltrangliste dann auch noch oben platziert. Ist auf Platz 9. Was die Setzliste anbelangt, und insofern sehe ich hier Sean Murphy dann doch noch ein Stück weit vorne. Ali Carter für mich mit etwas mehr Chancen gegen John Higgins, einfach weil John Higgins in den letzten Monaten von der Konstanz her eine Sache gezeigt hat, nämlich Inkonstanz.
Und wie das dann heute sein wird, das werden wir dann morgen natürlich sehen können. Hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de, eurer werktäglichen Portion Snooker. Bei aktuellen Turnieren sind wir mit den Analysen morgens für euch parat, damit ihr bestens vorbereitet in den Snookertag starten könnt. Vielen Dank an Christian Oemeke.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.